dieser Mann war 200 Jahre nicht bekannt. Das ist ein großer Komponist, der heißt Jan Dismas Zelenka. Und er hat dies intoniert in einer so tiefsinnigen Art und Weise. Hat jemand je diesen Namen gehört? Jan Dismas Zelenka, er war in Dresden beschäftigt. Aus der Tiefe rufe ich her zu dir, Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei den Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Amen. Liebe Gemeinde, Caroline war ein sehr ungewöhnliches kleines Kind. Ich habe sie gut gekannt, weil sie ging regelmäßig in die Kinderkirche. Sie war ein Einzelkind. Ihre Mutter hat, mehrere Gynäkologen haben gesagt, sie kann kein mehr Kinder kriegen. Und Caroline war sehr anhänglich und sie war sehr fromm. Eine Frömmigkeit, die sehr ungewöhnlich ist in ein sechsjähriges Kind. Ihre Mutter hat gefragt, Caroline, wie willst du deinen 6. Geburtstag feiern? Und sie sagte sofort, mit Jesus will ich feiern. Das ist nicht ein alltägliches Kind, das so antwortet. Und diese Caroline hat ihren Geburtstag mit Jesus gefeiert. 2 Tage später war sie tot. Sie ist überfahren geworden. Und ihre Mutter war total außer sich. Ich kann das nie vergessen. Die Mutter hat geweint und geweint und geweint wie die Klageweibe in der Bibel, aber das ist mehr als ein Klageweib. Sie war total außer sich und sie konnte keine Antwort finden. Warum lässt Gott das Böse zu? Diese Frau, dieses kleine Kind war so fromm und feiert ihr Geburtstag mit Jesus. Und ich erinnere mich, damals haben wir keine Aussegnungshalle, die Beerdigung werden gemacht am Grab. Und ich habe vorher viel gebetet. Wenn ein Pfarrer überfragt ist, das Einzige, was man tut, ist, man geht auf den Knie, man alle die eigenen Gedanken wegliest und man erwartet von Christus in diese innere Gebet, sprachlose Gebet, was Martin Luther auch öfters benutzt hat, das ist die tiefste Gebet, wartet auf ein Zeichen von Gott. Und dieses Zeichen von Gott ist mir gegeben. Und wir gingen zum Grab. Ich werde das nie vergessen. Sie ist total außer sich. Und ich habe gesagt, wein! Weine nicht! Dein Tochter ist nicht tot, sie schläft nur. Und sie hat so reagiert. Und sie hat aufgehört zu weinen. Sie könnte das dann wahrnehmen, was ich sagte. Und ich habe die Geschichte von Jairus' Tochter gelesen. Das war der Predigttext. Sie war tot und Jesus hat gesagt, sie schläft nur. Das bedeutet, er wird sie auferwecken. Und dann habe ich diese Frau was gesagt, die ungeheuerlich gewagt war. Ich habe gesagt, ich weiß, warum ihr Tochter gestorben ist. Gott hat mir das innerlich gezeigt. Und was ich sage, könnten sie nicht akzeptieren. Ich verstehe das, aber ich rede die Wahrheit zu ihnen. Ich habe gesagt, ihre Tochter würde weg von Glauben fallen. Und Jesus hat so eine Liebe zu dieser Tochter, weil sie so tiefgläubig war. Er hat sie zu sich genommen mit 6 Jahren. Und dann habe ich gesagt zu ihr, wollen Sie lieber ein Kind hier haben, die lange lebt und weg von ihrem Glaube kommt und damit nicht zu Gottes Reich kommen? Oder wollen Sie sagen, es ist besser für meine Tochter und besser letzten Endes für mich, dass ich Gottes Wille, dein Wille geschehe? Das beten wir immer. Wer ist der Beste, der für Jesus, für ihr Kind versorgen kann? Sie oder Jesus? habe gesagt, ich weiß, psychologisch ist es unmöglich, für sie das zu akzeptieren. Und dann Gott hat mir recht gegeben. Zwei Sorgen. Sie hat zwei Kinder gekriegt, die Mutter. Mehrere Ärzte haben gesagt, sie könnte kein Kind kriegen. Das war die Antwort. Hier war eine Antwort, an eine wahre Antwort, mit Zeugen vom Himmel gegeben. Bei einer Frage, warum lässt man das Böse zu? Ich denke, ich bin Jude. Ein Jude hört niemals auf, Jude zu sein. Als im Dritten Reich die schreckliche Geschehen passiert ist, haben die klugen Rabbiner in den Schriftantworten gesucht. Und sie haben Antworten gefunden. Da steht in Hesekiel 37, Israel wird so ein Knochenfell gemacht, in ein schrecklicher Leiden. Und aus diesem Knochenfeld wird das Volk zurück im Land geführt werden und dann wird der Messias kommen. Und diese Rabbiner haben gewusst, doch alles, was so schrecklich passiert, 6 Millionen Toten in einer fürchterlichen Art und Weise umgebracht, sie haben gewusst, auch wenn sie das nicht erleben könnte, weil sie waren vergast, dass Israel zurückkommen. Und interessanterweise genau 3 Jahre später, Mai 1945, das Ende von Hitlerreich, Mai 1948, der Anfang der vormessianischen Reich Gottes. 3. Jeder Christ weiß, was das bedeutet, vom Kreuz zu auferstehen. Die Rabbiner haben das auch gewusst. Und viele tiefgläubige Juden wissen das heute. Das war ein Zeichen in Hinsicht auf diese schreckliche Tragödie, was uns passiert ist, wo die Juden so viel zu Deutschland gegeben haben. Von den deutschen Nobelpreisträgern bis Hitler, 1/3 waren Juden. Und die Juden waren weniger als 1% der Bevölkerung. Das war keine minderwertige Rasse. Es war ein schrecklicher Selbstmord, geistlich, seelisch, in jedem Sinn, was Hitler gemacht hat. Bis Hitlers Zeit, in jedem Gebiet, wenn man promoviert hat, von Physik und Mathematik, ihre Gebiete, zu meinen Gebieten, Kunstgeschichte, Musik, man muss Deutsch wissen, um zu promovieren. Heute nur in einem Gebiet, außer deutscher Literatur. Das weiß ich doch, ein berühmter Pharmakologen, der ein enger Freund von mir ist. Er sagt, in Pharmakologie muss man Deutsch wissen, um zu promovieren bis heute, wegen der Grundkenntnisse. Aber hier war eine Antwort gegeben, persönlich mit Caroline, und eine Antwort in geschichtlicher Rahmen, Gottes heilsgeschichtliche Wege mit Israel. Ich stelle diese Frage, Sie haben sehr gute Einleitung gemacht, weil Sie kennen mich gut. Unerwartete Antwort. Meine, ich werde euch eine 7-fache Antwort geben. Und diese Antworten gehen ineinander. Es ist nicht 1, 2, 3, die fließen ineinander, aber sie sind trotzdem unabhängig. Meine Frage ist genau das Gegenteil. Warum ist Gott gnädig? Er hat keinen Grund. Warum soll Gott gnädig für uns? Schauen Sie die Urgeschichte der Menschheit. Gott gibt den Menschen, was die Menschen brauchen, und die Menschen wollen das nicht. Sie gehen gegen Gottes Gebot und Verbot, und das führte zu Brudermord, Kain und Abel. Das führte zu einem Massenproblem mit einer ganzen Kultur, die umgebracht wird, wegen die Nichtglaube an Gott. Das führte dann zu Okkult, die Himmelsehe zwischen Gestalten von Himmel und menschlichen Frauen, der Kult, die heute, und das führt dann am Schluss zu der Babelsturm. Der Mensch, wir sind der Herren der Welt, wir werden so groß wie Gott sein. Und das ist, wo wir jetzt gelandet sind, kurz vor der Wiederkunft Jesu, wie man weiß, Tag oder Stunde. Riesenentwicklung in Technologie und ein Riesenrückschritt in das Menschliche. Der Mensch ist nicht besser geworden, er ist schlechter geworden. Wenn man sieht, was unter Hitler passiert, was unter Stalin passiert, was unter Mao Zedong, wissen Sie, Mao Zedong ging einen Schritt weiter. Er hat Blumen zerstört. Er sagt, das ist bürgerlich. Alles, was schön ist, ist bürgerlich. Nicht nur Menschen zerstört, und das hat er wohl getan, sondern sogar Blumen. Das Problem ist nicht Gottes, das Problem ist der Mensch. Und es ist interessant, dass diese Kenntnis haben Atheisten in unserer Zeit auch gefunden. Nicht nur gläubige Menschen, sondern Atheisten. Die Grundproblem ist uns, warum gibt es diese Tsunami, diese Erdbeben? Wie gehen wir mit der Schöpfung um? Schauen Sie an die Sprache der Mensch. Du Schwein, du Rindsvieh. Du Esel, du Dackel, du Halbdackel, du Grasdackel, sogar in Württemberg. Ich habe einen Dackel gehabt, ja. Wir machen Tiere zu tierischen Menschen. Das spiegelt uns, es spiegelt nicht die Tiere. Das Problem ist der Mensch. Schauen wir die Gier, was wir in Wall Street erlebt haben. Immer nimmt es andere Formen an. Die Mensch ist für den Mensch da. Er will sich nicht unterordnen unter Gott und seine Gebote. Wer hält an die Gebote? Schauen Sie, wie das ist in unserer Zeit. Jetzt wird eine homosexuelle Beziehung als etwas, die von Gott akzeptiert wird. Jetzt wird, gehen Sie so schnell weg.
Ich wollte das mal runtermachen.
Okay.
Ich kann Sie da hinten gar nicht sehen.
Ja, okay, gut. Schauen Sie, wie das ist in meiner Familie passiert. Ich bin nicht hingegangen, natürlich zu so einer Ehe. Schauen Sie die Art und Weise, wie die Ehe in Frage gestellt wird. Ein Seitensprung, da sagt man, dass man jung ist. Schauen Sie, wie die Werte der 10 Gebote. Klug sind denen, die nicht die ganze Einkommensteuer bezahlt. Und das geht ganz oben, ja. Unsere Frage ist nicht an Gott, die Frage ist an uns selber. Der Mensch ist das Problem. Und wer sagte, und ich höre das ständig, aber ich bin in Ordnung, der Mensch ist ein Lügner. Gibt jemand hier, der wirklich glaubt, dass er in Ordnung ist? Ich glaube nicht, dass ich in Ordnung bin. Ich kenne mich so gut und ich bin ehrlich mit mir selber. Jesus sagt, nimm den Balkon aus die eigenen Augen. Oder hat er nicht gesagt, nimm den Balkon aus die eigenen Augen? Ich habe das einmal gesagt, als mein Deutsch noch schlechter war. Das heißt der Balken, aber es ist wirklich der Balkon. Es ist so dick. Ja? Und jeder Mensch, wenn er was erlebt, dass er verliert jemanden, dass er einsam ist, dass er kommt, warum ich? Weil jeder ist ein warum ich. Jeder wird was erleben. Und wer der Mensch, der nicht sowas erlebt, wie mein bester Freunds Vater. Er war nie krank, er war ein sehr lieber Mann und eines Tages, als er in die Arbeit ging, plötzlich hat er Schmerzen in seinem Bein und er starb unvorbereitet, die schlimmste Tod, unvorbereitet. Ohne Verlust. Menschen kommen zum Glauben durch Verlust. Die kommen zum Glauben durch Tragödie. Sie kommen zum, ich kenne kaum einen Mensch, der zum Glauben gekommen ist wegen der Liebe. Die Liebe ist was wunderbar. Oder durch die wunderbare Schöpfung. Wer kommt zum Glauben durch die Schöpfung? Menschen kommen zu glauben, weil sie geschlagen sind. Das ist eine schreckliche Wahrheit, aber so. Ich sage das als Pfarrer und als Dichter. Ich kann euch sagen, bei meinen Gesprächen, es ist sehr schön, ein Traugespräch. Es ist sehr schön, ein Taufgespräch. Aber was bringt, ist das Beerdigungsgespräch. Da sind die Menschen ansprechbar. Bei der Taufe, bei der Trauung, nein, nein. Aber bei der Verlust, ja. Das sagt viel über uns Menschen. Und was erlebt ist in die sogenannte Ohrgeschichte, nicht diese Ohr, sondern die UA, die Ohrgeschichte, 1. Mose 3 bis 14, ist genau, was passiert in die moderne Zeit, seit die Aufklärung. Die Aufklärung hat die menschliche Vernunft, menschlicher Verstand als den Maßstab aller Dinge. Das ist vor allem eine französische Bewegung, aber geht schnell nach Deutschland, die Deutschland von Kant und von, ich kenne die alle, Goethe und Schiller und so weiter, die Freiheit der Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Und wohin führt das? Es führt zu einem Blutbad in die napoleonische Zeit und vorher mit der Guillotine in der französischen Revolution. Und das führt zu Nationalismus und es führt zu Kommunismus und es führt zu Nationalsozialismus und es führt zu dieses und jenes. Alles widergöttlich. Weil der Mensch will nicht Gott. Der Mensch will selbst Gott sein. Das ist unser Grundproblem. Mein Problem fängt nicht an mit der jungen Generation, mit dieses Volk oder jenes Volk. Es fängt mit mir an. Mein Problem bin ich selber. Und die Kirche-Problem ist die Kirche. Und das Volksproblem ist das Volk. Das Problem ist bei uns, nicht bei Gott. Gott ist ein schöner Ausrede. Wie die Juden immer eine schöne Ausrede. Die Juden sind unser Unglück. So hat Hitler gesagt. Immer ein anderes Sündenbock. Wann werden wir endlich ehrlich mit uns selber sein und den Spiegel sehen, wie wir sind? Wissen Sie, wer ehrlich mit sich selber war? Rembrandt. Er hat ständig sich selber gemalt und er hat sich entblößt. In sein wunderbares Bild in die alte Pinakothek bei der Kreuzigung Jesus sieht man einen jungen Mann, für mich jung, er ist vielleicht 40, und er hat Jesus gerade am Kreuz gehängt und er schaut um Anerkennung. Wissen Sie, wer dieser Mensch ist? Ein Selbstbildnis von Rembrandt. Ich habe dich am Kreuz genagelt. Das ist christlich. Die Schuld bin ich. Er ist nicht für die Juden, für die Römer, ist für den auch. Für mich, denn ich habe ihn am Kreuz genagelt. Es ist die Geschichte der Vorgeschichte und das ist die Geschichte, seit der Mensch von Gott emanzipiert hat. So, meine erste Antwort ist, die Frage so nicht, warum Gott lässt das Böse zu, sondern warum ist er gnädig? Er hat keinen Grund dazu. Weder zu den Juden, die nicht auf ihn gehört, noch zu den Christen. Schauen Sie, wie das war bei der Passionszeit, als ich das erste Mal die Passion gepredigt habe. Das war dann über Matthäus. Habe ich sofort zwei Linien gesehen. Die eine Linie sind die Versagen der Jungen, die schlafen ein, die verleugnen ihn, sie hauen ab vom Kreuz. Und Jesus, der einen geraden Weg geht für die versagenden Jungen zum Kreuz. Es ist nicht eine Verherrlichung von Kirche, sondern eine Offenbarung, wie die Kirche sein wird. Die Schuld fängt von uns an. Von mich, wie Rembrandt sagt, von der Kirche, wie die Kirche immer gewesen ist gegen Gott, hat seine eigene Art, sich zu schützen. In Deutschland erreicht das die schreckliche Niedere im Dritten Reich, dass die Kirche zum guten Teil passiv akzeptiert, was Hitler getan hat. Das bedeutet, Jesus nach Auschwitz zu schicken. Er war Jude. Petrus, Paulus, Maria, die sind alle Juden. Rassengemäß Juden. Warum steht Gott noch zu dieser Kirche? Viel schlimmer, als was die Juden an ihm getan haben. Es war schlimm genug, was die Juden. Warum ist Gott gnädig? Ich weiß es nicht. Ich fange immer am Schluss von einem Karfreitag-Predigt und das ist keine oberflächlich. Ich sage, Herr, warum hast du das für uns getan? Wir haben es nicht verdient. Wir sind schuldig und du bist unschuldig und du starbst für Unschuldige und du warst ohne Schuld und du erlebst das alles für uns Unwürdige. Wenn wir das wissen, dann fangen wir an, Christen zu sein. Unverdiente Gnade lenden, Luther das und ich glaube, es gibt nichts tiefer als diese Aussage. Total unverdiente Frage. Warum ist er noch gnädig? Zweitens. Mich hat immer fasziniert als Historiker dieses Thema Freiwille und Voraussagen. Ist alles vorausbestimmt von Gott oder haben wir Freiwille? Die Antwort ist sehr leicht, aber die großen Theologen mögen keine leichte, die wollen immer schwere Antworten. Ja? Die Antwort ist sehr leicht. Es gibt zwei Ebenen der Wahrheit. Gott weiß alles im Voraus. Er steht über die Zeit, weil er hat die Zeit geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir haben freie Wille, in unser Rahmen zu handeln. Aber Gott weiß im Voraus, was wir tun werden. Ich habe ein Gedicht, das ich jetzt veröffentlicht, geschrieben. Wenn wir nochmal tun, in die gleiche Lage, wir werden das Gleiche tun, ob wir wollen oder nicht. Da ist eine innere Beziehung zwischen die Voraussehen Gottes und unser freier Wille. Luther hat das wohl bekannt. Aber warum lässt Gott dann uns fallen? Gott weiß sehr genau, und wir müssen das als Theologen sagen, er weiß, dass wir fallen werden. Führe mich nicht in Versuchung, er tut das. Er weiß sehr genau, dass Satan, die eine kosmische Kraft hat, der ist ein gefallener Engel, dass er stärker ist als wir. Warum lässt er, dass wir fallen? Und wissen Sie die Antwort dazu? Es gibt einen Satz in Jesu Bibel, das Alte Testament, die nicht niedriger betrachtet wie das Neue Testament. Ein Satz, die geht durch die ganze Mose und die ganze Prophetie. Denn ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist der zentrale Satz der Bibel. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Gott hat uns nicht als Engel geschaffen. Er wollte wissen, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm hatten und dass wir ihn brauchen und dass wir ihn bejahen, dass wir brauchen. Es ist eine faszinierende Geschichte, dass die zentralen Gestalten in die Bibel alle im tiefsten Sünde beladen sind. So dass Fjodor Dostoevsky, die jeder Christ lesen soll, ein tief frommer Mann, hat gesagt, alle die Heiligen sind Sünde. Das ist wahr. Aber die brauchen nicht Sünde sein, denn Luther sagt, da braucht man nur sich erkennen, wie man ist, doch der Bergprediger muss vollkommen wie Gott, das ist der Bergprediger, ein Satz, dann merken wir, dass wir Gott brauchen. Schauen wir die Geschichten, Mose, Totschlag, David, für wen ich genannt bin, Ehebruch und Mord, Saulus, Paulus, auf dem Weg Massenmörder zu sein, schauen Sie diese Gestalten, die großen Gestalten der Bibel. Und die brauchen in die letzte Tiefe der Schuld, bis sie erkennen, dass sie Gott brauchen. Und leider ist das bei vielen Menschen so. Wir haben keine Ahnung, wie tief die Dunkelheit der Schuld ist. Jesus hat das am Kreuz erlebt, als total Dunkelheit über das Land kommt. Das ist die Dunkelheit unserer Sünde. Wir haben keine Ahnung, wie tief das geht. Und er ging in diese tiefste Dunkelheit, in unser Schuld und Sünde, ohne ein Sündiger zu sein, für uns das zu tun. Entweder Jesus oder gar nichts. Das ist die einzige Antwort auf das Menschsein. Aber nicht zu fragen, warum lässt Gott das zu? Sondern, Herr, warum bist du gnädig zu mir? Denn du weißt, was diese Dunkelheit in mir selber ist. Und ehrliche Menschen wie Rembrandt wissen das allzu gut. Drittens, persönliche Leiden ist ein Angebot des Glaubens. Die Geschichte mein Volk Israel, die immer noch von Gott erwählt, er kann seine Erwählung nicht bereuen, sagt uns Paulus. Kein Volk hat so gelitten für Gott, wie das jüdische Volk sagt, aber Leute im 12. Jahrhundert. Danach kommen die Kreuzzüge, danach kommt die Peste, wo wir Juden ins Brunnen geworfen wurden, und das natürlich hat die Peste noch viel schlimmer. Wir sind die Schuldigen, immer die Sündenbock, aber nie von sich selbst, sage ich und meine Schuld. Und schauen wir hier. Er ist eine zentrale Gestalt, das ist auch ein Zeichen, ist ja eine Person, aber auch ein Zeichen für Israel. Die schreckliches Leiden persönlich, die er erlebt, überboten von Jesus. Hiob hat die schwerste persönliche Leiden erlebt, Jeremia die schwerste völkische Leiden. Und Jesus hat das überboten. Er hat die Sünde aller Menschen, aller Zeiten auf sich genommen. Der Weg des Leidens ist der Weg der Erkenntnis. Es ist nur leidende Menschen. Hegel hat gesagt, Leiden ist das Wesen des Menschen, der wahre Mensch. Denn wir merken, wie wir wirklich sind. Ein guter Prediger. So nicht die Leute, oh, schau mal, wie fromme Leute und gute Leute, das bringt niemand weiter. Ein Predigt so wie ein Schwert, der hat uns durchbohrt und zeigt, wer wir sind und gleichzeitig zeigt die Antwort. Denn Christus Liebe überbietet alles, was übel in uns selbst ist. Das ist nicht zu erklären, das ist Gottes Gnade. Wir leben nur aus Gottes Gnade. Nicht auf unsere Werke, die höchsten Werte, die wir haben als evangelische Christ, sind Buße zu tun. Jesus predigt zuerst Buße. Johannes der Täufer predigt zuerst Buße. Die erste von 95 Thesen ist über Buße. Die erste gute Werke in Offenbarung von einer guten Gemeinde ist Buße. Das bedeutet, sich unter dem Kreuz erniedrigen. Ich muss sagen, als Pfarrer, ich verstehe es nicht und ich kann nicht akzeptieren, dass man stets zu Abend macht. Alle werden die Knie beugen. Wie kann ich stehen vor Gott? Kein Mensch kann vor Gott stehen. Gott ist heilig und wir haben seine Heiligkeit verloren. Und das haben die Katholiken was über uns. Jeder durchschnittliche Katholik hat eine Gottesfurcht in sich. Wir haben die Aufklärung in unserer Kirche gemacht und das hat eine schreckliche Auswirkung in Bezug zu unserer Beziehung zu Gott, dass wir stehen vor dem Abendmahl, vor der Tod Christi. Glaubt man, dass man steht für den Tod Christi, der Tod für uns? Alle Knien werden beugen. Ich werde das vielleicht nächstes Mal, wenn ich Abendmahl feiern, werde ich auf den Knie gehen. Das wird die Menschen schockieren. Wissen Sie, einmal habe ich in eine andere Art gemacht. Bei den Einsetzungsworten ging ich weg von dem Altar. Ich ging runter unter die Leute. Die haben gesagt, was macht der Jakob jetzt? Geht er nach Hause? Und in die Mitte blieb ich stehen und ich drehte mich um. Mit dem Bußbekenntnis und dem Einsetzungswort. Ich bin ein Sündiger unter Sündige. Ich bin auf die gleiche Stufe wie euch. Kein Vermittler, das ist lutherisch. Wir sind keine Vermittler. Viertens. Gott kann zornig sein. Es ist faszinierend für mich, dass in Japan heute die Leute beten und sagen, ich habe das ständig gelesen in verschiedenen Zeitungen, warum bist du zornig gegen uns, weil wir nicht richtig gehandelt und nicht richtig gläubig sind. Die sind keine Christen, es gibt sehr wenige Christen, 1% in Japan. Oder vielleicht mit den Katholiken ein paar Prozent, aber nicht mehr als das. Die Kenntnisse, und das ist das Wunderbare an dieses Schreckliche, dass man merkt, wie klein der Mensch ist. Das hat Bill Clinton, der ein sehr weltlicher Mensch, mit was in New Orleans passiert. Das geht weit zurück, ja, vielleicht 5 Jahre sogar. Ich merkte, wie klein wir sind, dass wir nicht die Herren der Welt. Und vielleicht deswegen erleben wir diese Katastrophen. Wissen Sie, ich bin auch Kunsthistoriker. Die großen christlichen Maler haben die Menschen sehr klein gemalt. Bei Caspar David Friedrich gibt es nur ein Beispiel, und das habe ich in einem Buch erklärt, warum. Aber der Mensch ist klein. Bei Althoffer, der Mensch ist klein und was Gott geschaffen ist groß. Wir müssen lernen, bescheiden zu sein, dass wir nicht mehr Herren dieser Welt sind. Und das hat sicherlich mit dieser Problematik, was sie Tragödie nennen. Denn in jedem Gericht Gottes ist sein Gnade. Und in jeder Gnade Gottes ist sein Gericht. Denken Sie an Kreuz. Kreuz ist auch Gericht. Wir haben Gott umgebracht. Aber es ist auch Gnade, weil Gott antwortet mit Vergebung. Die sind nicht zu trennen. Gericht und Gnade, das ist gute lutherische Theologie, glaube ich. Ja? Und wenn man nur redet über den gnädigen Gott, dann predigt man die Gemeinde ins Gericht. Und wenn man nur predigt der richtende Gott, dann weiß gar nicht über Gottes Gnade und seine Liebe und Barmherzigkeit. Die gehören zueinander. Gottes Sohn geht durch die ganze Bibel. Jetzt habe ich, jemand hat mir erzählt, der hat eine Doktorarbeit hier in Norddeutschland über die verschiedenen Revierte Luther, seit der Jubiläumsbibel, ich glaube, die war 1913 oder 14, was dick und schräg geschrieben. Und die Antwort war, alle, die Gericht Gottes, sind draus. Schräg, nur die Liebe Gottes, nur der gnädige Gott. So, das ist keine Bibel, das ist eine Verfälschung. Wir brauchen beides. Und man soll nicht was dick und schräg geschrieben. In viel die unwichtigste Stelle in das Buch Levitikus sich Jesus bezeugt, ständig, ich habe das öfters gezeigt in Büchern, ständig in das Buch Levitikus. Jesus ist sehr drin in diesem Buch. Sehr interessant ist Jesu Reaktion hier. Die Turmbau bei Siloam. Ein Turm ist runtergefallen und 20 Leute sind gestorben und Jesus wird gefragt, wer ist schuldig? Wissen Sie, wie er antwortet? Er sagt, ihr seid alle schuldig, tut Buße. Nicht die Juden oder nicht die Römer oder nicht die Russen oder was, sondern wir alle sind schuldig, tut Buße. Wir sind alle auf die gleiche Stufe. Das wollte ich sagen bei Abendmahl, als ich als Sündiger unter Sündige ging. Wir sind alle schuldig. Niemand kann für ihn stehen, für seine Heiligkeit. Und niemand kann ihm seine Liebe und Gnade verstehen. Unverdiente Liebe und Gnade. Fünftens, wir erleben Tragödien, dass wir nicht zu sehr an diese Welt hängen. Das geht zurück zu Lot und seiner Frau. Gott sagt, schau nicht zurück auf die Welt. Geh vorwärts. Und Lots Frau hängt an diese Welt und sie wird zum ewigen Tod erstarrt sein. Wir erleben, wissen Sie, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ich kann das sagen. Ich habe eine wunderbare Frau, die mir 49 Jahre mit mir verheiratet. Sie soll als Märtyrer erklärt werden. Wissen Sie, wie ich ausschaue? Gucken Sie mich an. Wer weiß, wie ich ausschaue? Es gibt eine bekannte Person, der schaut sehr ähnlich wie ich. Und viele junge Leute haben mir aufmerksam darüber gemacht. Wissen Sie, wer das ist? Mr.
Bean.
Bean. Ich bin, man sagt, er ist eine Nachahmung von mir. Ja? Ich habe keine Ahnung, wer Mr. Bean war, denn wir haben keinen Fernseher. Und einmal beim Vortrag, die haben Video gesetzt, ich habe gesagt, haben Sie was von Mr. Bean? Ja, wir haben, und alle Lachen und Tränen sind in meinen Augen, als meine Frau sagt, David, du schaust nicht nur wie Mr. Bean, du benimmst dich so. Aber ich bin ein glücklicher Mr. Bean. Ich weiß, dass Pfarrer Kemner gebetet hat, dass er sterben soll für seine Frau. Ich glaube, man darf das nicht beten, und ich glaube, er weiß das. Aber ich würde gerne das auch beten. Denn was passiert, wenn meine Frau stirbt? Und meine Mutter ist 103 und ganz gesund. Und mein Vater lebte bis 94. Und es ist wahrscheinlich möglich, dass ich bin Mr. Bean. Ich gehe in die Küche und jeder hält die Ohren. Niemand weiß, was runterfallen wird. Ja? Es ist wirklich sehr schlimm mit mir. Aber wir sollen nicht zu sehr an diese Welt hängen. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe eine wunderbare Frau, die mich liebt. Liebe macht blind, weil meine Frau war sicherlich der Fall. Ja? Dazu Gott hat mir alle möglichen Talenten gegeben. Ich bin ein Dichter, ich bin Künstler, ich habe alle möglichen Talente, aber dann bin ich auch Mr. Bean. Das ist die andere Seite. Und ich muss mit das leben. Das ist nicht nur lustig, es ist tragisch. Es ist tragisch, man versucht etwas zu reparieren, es geht nur kaputt. Und das passiert immer bei mir, ja. Es ist sehr schön. Aber ich habe viele gute Freunde. Ich liebe große Musik, ich liebe große Kunst, ich liebe große Literatur. Leo Tolstoi hat gesagt, in Krieg und Frieden, der größte Menschenbuch, die je geschrieben, außer der Bibel, das ist Gott. Er sagte dort, Pierre, er sagte, drei Dinge sind mir wichtig. Zu beten und zu glauben, als ich bete. Zu lieben und geliebt zu werden. Und große Kunst zu verstehen. Er hat es nicht nur verstanden, er hat sehr große, nur Shakespeare ist auf seinem Niveau. Und das ist für mich, diese drei Dinge zentral. Ich habe alles und ich bin relativ gesund. Mein Arzt hat mir gesagt, bei meinen Blutuntersuchungen, ich war schockiert, er hat gesagt, Sie haben Mononukleose. Wissen Sie, was Mononukleose sind? Ist es eine Krankheit, wenn man überarbeitet in Colleges, wenn man in der Uni ist und man überarbeitet, Kinder kriegen, und ich habe es in gravierender Höhe. Das bedeutet, ich soll ständig müde sein, ich bin überhaupt nicht müde. Ich habe gesagt, das ist eine falsche Diagnose. Und er hat mein Blut drei Wochen später genommen und er sagt, es ist schlimmer geworden. Was sagt man dazu? Aber nicht zu sehr an dieser Welt hängen. Ich habe in meiner Gemeinde eine Frau, die sollte sehr fromm sein. Sie war mit einem sehr frommen Mann geheiratet. Und sie hat Brustkrebs, läuft durch diese ganze Familie. Das bedeutet nicht, dass sie das kriegen wird, sondern dass die Möglichkeit, die sie das kriegt, viel höher ist als jemand, wo es nicht in der Familie ist. Es muss nicht so, aber es kann sein. Und sie hat immer, ging zu den Ärzten, sie hat immer genau geschaut. Und dann eines Tages kriegt sie Brustkrebs und es ging gleich in Metastase. Und ich besuchte sie und ich sagte zu ihr, nachdem ich mit den Ärzten gesprochen, Jesus ging einen schweren Weg. Und wenn Sie wollen zu seinem Reich kommen, Sie müssen diesen Weg jetzt mit ihm gehen. Er wird Sie Kraft und Führung geben. Und sie hat mich angeklagt bei ihr frommer Mann und sagt, was sagt der Pfarrer mir, dass ich sterbe? Ich habe genau gewusst, dass die Ärzte haben alle gesagt, das ist in der Leber, Metastase. Und sie sagte, in unserer Gemeinde war eine nicht fromme Industrielle, der eine fromme Frau hat. Und der Tochter war Konfirmantin für mich dann. Und er hat ein Problem mit seinem Herz, wo die Ärzte sagten, eine dritte Chance, dass er überlebt. Und wir beteten, wenn Gott will, dass er geheilt, dann er soll geheilt. Und er war geheilt und er kommt zum Glauben. Und die Tochter hat das bei Konfirmanten das gesagt. Das war sehr bewegend. Und sie sagt, wenn dieser Mann, der keine Glaube hat, geheilt ist von Gott, der wird mich heilen, weil er weiß, dass ich gläubig bin. Das ist eine sehr interessante Logik. Ja, das ist eher menschliche Logik, nicht wahr? Ich bin fromm, Gott weiß, dass ich fromm bin, er wird mich heilen, weil ich fromm bin. Und er hat sie nicht geheilt. Und dann habe ich den Mut, und manchmal muss ein fahrer Mut haben. Weil Luther ist unser Vorbild hier, er hat Mut, sehr viel Mut. Ich ging zu ihr und sagte, im Kurzen sind sie tot. Ich weiß das mit absoluter Sicherheit. Wollen sie diesen Weg mit Jesus oder wollen sie erstarrt wie Lots Frau? Und sie ging diesen Weg. Und wenn ich das nicht gesagt hätte, ich bin mit Schuldig an ihr dann. Wir Pfarrer haben eine große Verantwortung in solcher Lage. Nicht zu sagen, was Schönes und bequem, sondern was sehr unbequem ist, aber nötig war. Nicht zu sehr an dieser Welt hängen. Jesus selber sagt, lass diese Kelch an mir vorübergehen. Dreimal. Er übernimmt diese Angst vor dem Tod, die jeder Mensch hat. Er ist auch Mensch. Er übernimmt das für uns. Aber nicht, was Ich will, sondern dein Wille geschehe. Beten wir das? Glauben wir wirklich, dass Gott weiß, was gut ist für uns, mehr als wir uns selbst? Denn um das geht es. Ich will wissen, ich will gesund, ich will geheilt. Manchmal ist es besser, wie bei Caroline, dass man nicht geheilt. Sechsten, Gottes Heilsplan ist sehr merkwürdig. Fragen Sie, warum sind Sie hier heute Abend? Gott hat eine Geschichte mit Ihnen. Ich mag nicht das Wort Heiligung, ich mag lieber das Wort Gottes geschichtliche Welt mit uns. Er hat eine Geschichte mit uns und wir sind nicht der gleiche Mensch, der zuerst gläubig geworden ist, war dort diese Geschichte, wir sind immer noch sehr ausgesetzt, alle möglichen Versuchungen, aber dort diese Geschichte sind wir näher zu Gott gekommen sein. Faszinierend hier und stellvertretend für diese ganze Problematik ist Josef. Gott lässt Josef ausgesetzt werden, die schrecklichsten Dinge von seinem Bruder, von Potiphars Frau. Denken Sie, Potiphars Frau versucht ihn nachts mit ihr zu schlafen und er sagt, nein, ich war in einer Gemeinde, wo das einen Kreis gegeben von Männern, genannt für Josef in Bezug zu Potiphars Frau, wir halten die Treue zu unserer Frau. Ich kann nicht erinnern, welche Gemeinde, aber das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Er ließ Josef doch schreckliche Dinge gehen. Und dann kommen die Brüder zu ihm. Und er ist die Rettung dieser Brüder. Die werden geprüft. Und er ist die Rettung und Gott hat diese Sache erlaubt, dass Josef in die Lage, weil er sehr hoch war in Ägypten, dass er genügend Essen, dass das Volk Israel überleben, dass der Messias der Juden und der Heiden Jesus aus diesem Volk kommen wird. Das ist eine Geschichte, wo wir Gedanken machen über uns. Warum lässt Gott zu, was ich erlebt habe? Warum erlaubt er, dass ich so einsam bin? Warum erlaubt er das so viel Krankheit? Oder eine Geschichte in meiner Gemeinde, eine sehr merkwürdige Geschichte. An die gleiche Stelle, außerhalb Mannsheim, das in der Nähe von Stuttgart, außerhalb sind zwei Generationen gestorben. Beide auf Motorrädern, auf die gleiche Stelle, außerhalb, das war ein Aussiedlerhof da unten, auf eine Kurve an die gleiche Stelle. Und die Mutter kommt zu mir und sagt, Herr Pfarrer, gibt eine Verfluchung gegen uns. Ich habe gesagt, Hesekiel 18 sagt, wir sind nicht schuldig an unserer, für Luther war das sehr zentral, nicht schuldig an was der Vater, Großvater wissen wirklich, sondern nur selber. Ich habe gesagt, das ist Zufall. Das ist nicht Gottes Wille in einem Sinn von Verfluchung. Aber es war eine schreckliche Zufall. Genau an die gleiche Stelle. Zwei Generationen. Gottes Heilsplan ist etwas, die wir nicht begreifen können. Weil wir leben mit begrenztem Verständnis. Wir verstehen nicht seine Gnade. Ich kann mich erinnern, einmal in einem Vortrag in Fulda, da war jemand von dem höchsten Gerichtshof in Hessen, saß neben mir, zu meinem Vortrag. Und ich fragte ihn, wer ist gerichtlich schuldig an der Tod Jesu? Der Mann war klug, er sagt, wir. Denn die höchste Gesetzgebung, die die Welt kennt, das heilige Gesetz Gottes, ausgelegt von den Schriftgelehrten Pharisäern, die sehr kluge Leute waren, und das römische Gesetz Pontius Pilatus, der die Grundlage bis heute in Louisiana, in Frankreich, die Grundlage für moderne Gesetzgebung, die haben entschieden, dass Jesus sterben muss. Und Jesu Tod ist total entgegengesetzt zu was gesetzlich richtig ist. Der Unschuldige starb für uns Schuldige. Das ist total gegen jede Gesetzgebung. Und wir sind schuldig, gesetzlich, von Gerechtigkeitssinn, an der Tod Gottes. Juden wie Heiden. Letzten. Dann halte ich am Schluss werde ich sehr schnell das alles zusammen. Die Angebot der Gnade Gottes überbietet alle die Gerichte Gottes. Denk mal an diese Aussage Gottes. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In welchem Zusammenhang sagt er das? Wer weiß. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In welchem Zusammenhang? Die missionarische Befehl. Das bedeutet, wer ein missionarischer Christ ist, und das kann passieren, nicht nur durch Wort, es gibt andere Wegmissionen. Wer ein missionarischer Christ ist, kann wissen, dass Gott immer bei ihm ist. Ist in diesem Zusammenhang gegeben. Meine Schafe, ich bin sehr schlecht bei auswendig, meine eigenen Gedichte kenne ich nicht auswendig, Sie müssen helfen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ewige Leben, unverdient. Gibt jemand hier, der das verdient hat?
Niemand.
Nein. Und dann, das werde ich nie vergessen. Da war eine Gemeinschaft an unserem Ort und der Chef dieser Gemeinschaft wollte mich reinlegen. Es war eine Gemeinschaft, wo man Leute ruft, der einen Text auszulegen. Und er hat gedacht, jetzt haben wir Jaffe. Ja, und der Text war, ihr werdet gleich wie Gott sein. Natürlich für jemanden, der Buße predigt, das ist ein schwerer Text. Denn es gibt mehrmals diese Aussage, ihr werdet gleich wie Gott sein. Nicht nur, dass wir zu sein Himmelreich gehören, nicht nur, dass er bei uns alle Tage bis an die Welt endet, aber wir werden gleich wie Christus sein. Ich habe meinen Kopf nur geschüttelt und für die wenigste Mal in meinem Leben war ich sprachlos. Es ist selten, dass Jaffin sprachlos ist, ich kann euch sagen. Ich war sprachlos. Und dann hat er mir eine Erklärung von Oettinger. Und ich war nicht glücklich mit dieser Erklärung. Ich ging nach Hause und betete. Und ich sang im Klaren. Niemand kann in Himmelreich kommen, der nicht vollkommen ist. Denn es wird kein Sünde mehr für Menschen in Himmelreich. Denn die Sünde zollt ist den Tod. Deswegen müssen wir durch ein Gericht gehen, das uns vollkommen wie Gott macht. Denkt mal über sich selber. Haben Sie das verdient, dass Gott bei euch alle Tage ist, bis an der Weltende? Habt ihr verdient, dass ihr in Gottes Reich gehört, wenn Sie zu ihm halten? Haben Sie das verdient, dass Sie gleich Christus werden? Und wenn Sie sagen ja, dann sind Sie kein Christ. Und wenn Sie sagen nein, dann sind Sie ein wahrer Christ. So groß sind die Verheißungen Gottes. Und die überbieten alle seine Gerichte, denn diese Gerichte sind Wege zu seiner ewigen Liebe und Gnade. Amen.
Ich habe sehr unbequem gepredigt, wie wir gesagt haben.
Ja.
Ja, ganz herzlichen Dank, Bruder Jaffin, für diese Auslegung. Wir haben uns vorher so abgesprochen, und das war der Wunsch von Herrn Jaffin, dass wir jetzt nicht im großen Plenum Rückfragen und Diskussionen dazu anstoßen wollen, sondern wir machen es so, dass wir jetzt noch ein Lied miteinander singen und dass wir dann den Abend offiziell beschließen und dass dann diejenigen, die tatsächlich dann noch Fragen haben oder Gesprächsbedarf, noch dann zurückbleiben können und mit Herrn Jaffin dann auch nochmal sprechen können.
Ja, schön. Ich habe immer eine Antwort. Nur diese einmal, dass ich keine Antwort. Aber fast immer eine Antwort, entweder richtig oder falsch.